Listen to the Archive, der DDF-Podcast zu feministischer Geschichte.
Ich komme aus Syrien, aber jetzt gerade wohne ich in Mungolsdorf.
Ja, auch aus Syrien, ja.
Ein regnerischer Herbsttag in Köln. Unter dem Motto Kölsche Tochter, Flüchtende, Migrantin, Migrationsgeschichte von Frauen führt die Historikerin Irene Franken, Initiatorin des Kölner Frauengeschichtsvereins. Treffpunkt Eigelsteintor. Rund 20 Frauen sind dabei, darunter eine Gruppe auf Einladung eines Projekts der AWO Mittelrhein, die Arabisch als erste Sprache haben. Die BegleiterInnen möchten, dass Menschen mit Migrations- und Fluchtgeschichte die Stadt anders erfahren können.
Und dann begrüße ich euch ganz herzlich. Mein Name ist Irene Franken. Ich bin eine der Gründerinnen des Kölner Frauengeschichtsvereins. Das ist lange her. Ich habe nie gedacht, dass wir so lange Führungen machen würden. Aber es ist erfreulich, dass das so klappt und dass auch immer wieder Interesse von neuen Frauen da ist. So, schaut euch bitte mal dieses Stadttor hier an. Das ist ein Rest der mittelalterlichen Stadtmauer. Und ihr müsst euch vorstellen, dass abends immer dieses Tor heruntergelassen wurde und dass dann niemand die Stadt unbefugt betreten konnte. Und die ganze Stadt war von einer riesigen Mauer umfasst. Das könnt ihr hier auf dieser Karte sehen. Was viele nicht wissen, auch am Rheinufer entlang. Man konnte nicht einfach aufs andere Ufer schauen, sondern es gab diese riesige Stadtmauer. Köln war die bestbefestigte Stadt des Mittelalters, nördlich der Alpen. Und es ist jetzt die Frage, wer konnte in die Stadt hinein, wer konnte nicht hinein. Erstmal zeige ich noch, wo wir uns gerade befinden. Das ist das Gelände vor den Stadtmauern. Und früher wurde das so bezeichnet, dass man sich im Elend befindet. Im Elend.
Elend ist klar.
Nee, Elend ist im Fakir oder
Masar. Ah, okay.
In der Notlage. Ja. Ja, nicht arm, aber in der Notlage. Ja. So in der Fremde könnte man auch sagen, aber das ist noch ein anderer Begriff, der auch traurig macht. So. Man fühlt sich elend. So. Ist ein bisschen auch fast wie krank.
Okay.
Und dieses Wort bezeichnete einfach Menschen, die nicht zu Hause sind, die nicht in der Heimat sind.
Irene Franken schlägt den Bogen von mittelalterlichen Mauern und Beschränkungen hin bis zu heutigen Herausforderungen wie Anwerbeabkommen, Aufenthaltsstatus und Abschiebung. Unter Regenschirmen wird diskutiert und Wissen geteilt. Auch Beshit Najafi ist dabei, in den 1980er Jahren aus dem Iran geflohen und Mitbegründerin und Vorstandsfrau von Agisra, Arbeitsgemeinschaft gegen internationale sexuelle und rassistische Ausbeutung e.V., eine der größten Informations- und Beratungsstellen für Migrantinnen und Flüchtlingsfrauen in Deutschland. Beshit Najafi hat im Juni dieses Jahres den Else-Falk-Preis der Stadt Köln überreicht bekommen.
Aber jetzt sagt man, hinter jede erfolgreiche Frau steht eine andere Frau. Und diesmal eine Migrantin, die putzt und sauber macht und Kinder pflegt. Guck mal, ich kenne so viele in meiner Umgebung, ihre Putzfrauen sind Migrantin.
Ja, sicher.
Oder dann bei Kranken und in der Corona-Zeit, da haben wir ja auch gesehen. Ja,
Altenpflege.
Ja. Es ist so.
In der Straße im Stavenhof weist Beshit Najafi auf den Verein Shazad e.V. hin.
Das ist ein Verein von gehörlosen Migrantinnen und Geflüchteten. Wir sind seit 5 Jahren hier und ich habe sehr viel für sie auch Beratung gemacht als Coach. Ja. Und dann wir haben sie unterstützt, dass sie sich entwickelt haben. Wir haben auch Gebärdensprachenunterricht, Computerunterricht für viele und Geflüchtete und Migrantinnen gehen dann. Es ist Shahrzad e.V. heißt das. Shahrzad ist ein Mädchenname quasi. Das ist dann diese von tausender Nacht. Ja, Shahrzad heißt das. Es ist auf, ja.
Ach, das ist also die ganze Geschichten erzählen.
Richtig. Aha, okay. Ja.
Geschichten erzählen, um zu überleben. Überhaupt sind Geschichten wichtiger Teil der Erinnerungskultur und der Kulturgeschichte, ohne die sich Gegenwart und Zukunft nicht gestalten lassen. Unter dem Namen Nachtigall von Köln machte die türkische Sängerin Yüksel Özkasap in den 1970er Jahren Karriere. 1945 geboren in Malatya. In einem Musikinstrumentenladen in der Weidengasse begann die unglaubliche Karriere dieser türkischen Sängerin. 12 goldene Schallplatten für Singles, eine Platinplatte, traurige Lieder im Arabesk-Stil. Vielfach wurden hier alte Melodien mit neuen Texten versehen. Irene Franken liest eine Strophe vor, die ihre Friseurin für sie übersetzt hatte.
Erhalte weder einen Brief noch einen Gruß, habe Sehnsucht nach meiner geliebten Rose. Die Augen meiner Mutter sehen mich nicht mehr. Wie kam es nur dazu, dass mein Weg nach Köln führte? Ich habe mein Herz einer deutschen Frau gegeben, einer blonden, blauäugigen Braut. Ich weine und weine, mein Schmerz endet nicht. Ich kann nicht von meiner Geliebten die Sprache sprechen. Meine Arbeit bringt mich dem Tod näher, ohne den Gruß von meiner Mutter zu bekommen. Wie kam es nur dazu, dass mein Weg nach Köln führte? Also wir sehen es aus der Perspektive eines Mannes gesungen sozusagen. Und es soll die Situation spiegeln, eben in der sich viele männliche Arbeitsmigranten hier auch befanden. Der Erfolg kam aber dadurch, dass die das nicht als Schallplatte gepresst haben, sondern das waren alles Kassetten. Und die Firmen sind dann vor die Fabriken gefahren und haben dort die Kassetten direkt aus dem Auto verkauft, weil die hatten alle Kassettengeräte. Aber niemand hatte einen Plattenspieler von den Migranten, ne?
Listen to the Archive.
Szenenwechsel. In den neuen und warmen Räumlichkeiten des Kölner Frauengeschichtsvereins, umgezogen in den Hönninger Weg 100a, Zollstock, direkt gegenüber der Straßenbahnhaltestelle Polichstraße. Hier lagert also der Fundus für solche Rundgänge, die seit 1985 Wissen über die Geschichte der Kölner Frauen mit frauenhistorischen Führungen vermitteln. Und seit 1986 gibt es den Kölner Frauengeschichtsverein mit Bibliothek und Archiv, mit viel grauer Literatur und Schriftgut zur Geschichte der Frauenbewegung in Köln.
Es kann sein, dass es die 6, 7, 8 Jahre schon gibt. Ich müsste jetzt in den Chroniken nachschauen. Habe ich jetzt nicht präsent. Die ist einfach auch entstanden aus dem Wollen, das aus dem Wunsch, die Geschichte der Migration nach Köln und aus Köln heraus darzustellen. Also es war auch klar, dass wir auch Binnenmigration mit einbeziehen, zum Beispiel von Dienstmädchen, dass wir nicht nur Migration über Ländergrenzen hinwegnehmen und eben auch politische Migration aus Köln heraus, also eben Flucht vor den Nazis oder auch politische Migration der 1848erinnen. Wir haben ja hier in Köln Mathilde Franziska Anneke als Kämpferin an den Barrikaden und sie musste 1849 Deutschland verlassen.
Warum hat sich der Kölner Frauengeschichtsverein bereits seit den 80er Jahren mit Frauen in Migration und Flucht beschäftigt?
Letztlich war es so, dass wir eine Kollegin hatten, Nina Matuszewski, die mit Migrantinnen befreundet war. Und sie war auch eine der wenigen weißen deutschen Frauen, der es gestattet war, auf die migrantischen Tagungen zu kommen, obwohl sie weder Jüdin noch sonst was war. Sie war mit Kader Konuk befreundet und so weiter. Und Kader hatte zum Beispiel gesagt, wenn du mit mir befreundet sein willst, musst du Türkisch lernen. Und das hat sie gemacht. Sie ist in die Türkei gefahren, nach Istanbul, hat da einige Zeit gelebt und Türkisch gelernt. Nina hat uns eigentlich gesagt, der Verein muss sich um migrantische Frauen kümmern. Also es ist wirklich der Anstoß einer Kollegin gewesen, können wir anders gar nicht sagen. Und als dann dieses Projekt bewilligt war, dass wir dieses Buch Was erreicht und die Interviews dazu machen, war das dann einfach auch klar, dass der Fokus mindestens zu einem Drittel auf migrantische Frauen gesetzt werden sollte.
Was erreicht? Frauenbewegte Lebensgeschichten aus der Sicht unterschiedlicher Kulturen. Dieser dicke Band wurde 2001 vom Kölner Frauengeschichtsverein herausgegeben. Mit Texten von Besheed Najavi über die Arbeit von Agisra. Oder zur Quotierung für Migrantinnen von Fahime Fazaye, buntes Frauennetzwerk. Diese Aktiven und Organisationen spielen für das aktuelle DDF-Projekt des Kölner Frauengeschichtsvereins eine wichtige Rolle. Thema Selbstorganisierung von Migrantinnen in Köln. Dazu werden auch Interviews geführt. Wie etwa mit Besheed Najavi. Projektleiterin ist die Historikerin Nuria Cafaro. Als Historikerin der jüngeren Generation beschäftigt sie sich intensiv mit den Originalquellen und Zeitzeuginnen.
Was mich am meisten berührt, gefreut hat, als ich mir den Bestand jetzt vor allem ja im letzten Jahr auch enger angeguckt habe, ist zu sehen, wie sehr so Themen, die sich für mich modern anhören, weil ich glaube, sie kriegen jetzt ein bisschen mehr Öffentlichkeit, werden mehr diskutiert, wie sehr die eben in den 80er, 90er Jahren auch schon eine Rolle gespielt haben. Und das ist natürlich auf der einen Seite so ein frustrierender Befund, weil man denkt, oh Mann, so lange schon die gleichen Probleme. Aber vor allem finde ich schön zu sehen, wie früh sich Frauen zu diesen Themen eben auch organisiert und gewehrt haben. Und ich glaube, dass das total wichtig ist, die Sachen jetzt eben auch auszubuddeln, weil das ja auch identitätsstiftend sein kann für Migrantinnen, die sich heute organisieren, politisch aktiv sind. Und auch für Nicht-Migrantinnen ist das natürlich wichtig, wie fortschrittlich die Debatten waren irgendwie. Und genau, wie prägend auch so intersektionale Zugriffe, die jetzt heute ja viel mehr diskutiert werden und irgendwie auch eingefordert werden und so häufig schon auch ziemlich explizit benannt worden sind damals. Bei mehreren Frauen, die ich getroffen habe, wir machen ja im Rahmen des Projekts auch Interviews und quasi, ja, wie ist das denn? Wo habt ihr denn eure Unterlagen? Habt ihr noch Flyer? Was habt ihr alles so geschrieben? Wo liegt das? Dass mehrere mir wirklich gesagt haben, naja, irgendwie, das liegt da und da im Keller und irgendwann, wenn ich jetzt bald endlich in Rente gehe und irgendwie mal das hier aufgeben kann, weil das ja oft auch Frauen sind, die ganz verwachsen sind dann mit ihren Aufgaben, die teilweise eben auch berufliche Aufgaben geworden sind. Sie sagte, ja, das möchten wir unbedingt alles mal aufarbeiten, selber archivieren, die eigenen Tätigkeiten. Aber dazu fehlt natürlich dann immer die Zeit, weil Neues geschaffen wird. Aber die Sachen liegen irgendwo. Teilweise muss man halt lange kramen.
Zum Beispiel AGISRA e.V. Wie schon gesagt, Arbeitsgemeinschaft gegen internationale sexuelle und rassistische Ausbeutung e.V. Eine der größten Informations- und Beratungsstellen für Migrantinnen und Flüchtlingsfrauen in Deutschland. Für das diesjährige DDF-Projekt werden auch ihre Materialien bearbeitet und teilweise digitalisiert.
Ja, ich kann ja, wenn du möchtest, vielleicht mal diesen Karton hier einfach zeigen, der nämlich jetzt in der zweiten Fuhre der Digitalisierung auch weggeschickt wird. Und das ist jetzt schon eben alles quasi vorbereitet für den Versand. Deshalb gibt es nicht bei uns im Archiv, sondern hier auf meinem Schreibtisch. Hier zum Beispiel ein Protokoll von 1994, in der ganz interessant über die Organisationsstruktur darüber gesprochen wird, des Vereins und wie überhaupt so ein Vorstand aufgebaut sein kann, welche Arbeitsbereiche aufgebaut werden müssen. Da gab es AGISRA gerade erst im zweiten Jahr. 1993 ist AGISRA in Köln mit einem Büro auch entstanden. Was wir ganz wichtig finden für die Digitalisierung jetzt, sind die Tätigkeitsberichte. Die ganz alten liegen jetzt gerade schon beim Digitalisierungsunternehmen, aber hier zum Beispiel von 2000. Das ist, finde ich, eine ganz wertvolle Quelle, weil da eben alles, was in dem Jahr so passiert ist, wie sich die Klientinnen zusammengesetzt haben, mit welchen Themen die Frauen gekommen sind zu AGISRA, die um Beratung und Informationen gebeten haben, zusammengesetzt haben. Und wenn Frauen forschen wollen zu AGISRA, dann sind wir, glaube ich, da eine gute Anlaufstelle. Es gibt eine Auflistung, aus welchen Ländern die Frauen geflohen oder migriert sind, die zu AGISRA kamen. Und hier kannst du sehen, das ist wirklich Afghanistan, Albanien, Angola, Argentinien, Äthiopien, Burundi, China, Elfenbeinküste, Kamerun, Kanada, Kenia, Kosovo, Mali, Philippinen. Und jetzt habe ich ganz viel übersprungen. Aber daran sieht man eben auch, aus wie vielen Ländern Frauen nach Köln gekommen sind in der Zeit. Und wie vielfältig dann aber eben auch das Angebot von AGISRA sein musste, weil der Anspruch ja immer war, den Frauen eben auf deren Muttersprache helfen zu können. Und das ist eine von den wichtigen Aufgaben, glaube ich, die AGISRA mal wahrgenommen hat, weil das ja ämterseitig nicht üblich ist, dass man auch immer jemanden zur Verfügung gestellt bekommt, der auf der Muttersprache mit einem reden kann. Und eben zum Beispiel anhand von Einzelfällen auch eine politische Öffentlichkeit herzustellen, also Frauen in den konkreten Notlagen zu helfen. Aber ganz wichtig ist ja die Forderung nach der Abschaffung des Paragraph 19 des Ausländergesetzes, das eben eine Abhängigkeit des Aufenthaltsstatus von dem Ehemann gesetzt hat. Und das war eine der zentralen Forderungen, das abzuschaffen. Und dann hat man eben mit Klientinnen, die zu AGISRA gekommen sind, auch Öffentlichkeit gesucht, politisch Druck gemacht um AGISRA.
Selbstverständlich ist ein Essay über AGISRA für das DDF in Arbeit. Und bis heute ist der Aufenthaltsstatus von Menschen ein großes Problem. AGISRA berät bei aufenthaltsrechtlichen Fragen, unterstützt Frauen ohne Papiere. Wie etliche andere Flüchtlingsorganisationen arbeitet AGISRA nach dem Beratungskonzept für papierlose Menschen.
Gefunden.
das Fundstück der Folge.
Seit dem Umzug haben wir auch endlich einen vernünftigen Schrank für die Plakate, für diesen Planschrank. Und ich glaube, das ist, glaube ich, in der Mappe 4. Genau, ich habe es rausgelegt. Das hier ist das Plakat vom Birinci Bunta Woman Giorno. Also man merkt schon, so hieß dieser Tag, die Veranstaltung am 5. November 1994, die organisiert wurde vom Bunten Frauennetzwerk. Ein vielsprachiger Name. Also der erste Bunte Frauentag in Köln ist die Überschrift: Unterschiede bereichern, Gemeinsamkeiten verbinden. Und das Bunte Frauennetzwerk ist eines von den Zusammenschlüssen, die ich auch wirklich wichtig und bemerkenswert finde, weil das eben eine Gruppe war, die auch unterstützt vom Frauenamt der Stadt Köln tatsächlich, aber mit ganz, ganz viel Eigeninitiative und ehrenamtlichen Engagement. Also es gab eine Stelle auch befristet, aber vor allem davon gelebt hat eben, dass es viele Frauen aus verschiedenen Migrantinnengruppen sich dort vernetzt haben und versucht haben, für verschiedene Themen Öffentlichkeit zu schaffen, Möglichkeiten zu schaffen, auch beratende Dinge, Bildungsarbeit ganz viel gemacht haben und eben wichtige Plattformen Austausch ermöglicht haben. Und an diesem 5. November 1994 ist eben diese Veranstaltung stattgefunden im Bürgerhaus Stollwerk. Und ganz schön ist, wenn man die Archivalien dazu anguckt, immer, dass es so eine wirklich eine Mischung immer gab aus Information, Beratung, politischem Austausch und aber auch so Kultur. Es gab ganz viel so Frauendiskurs danach, richtig schöne Bilder haben wir dazu auch gesehen. Das Bunte Frauennetzwerk ist dann leider irgendwann auch eingeschlafen, weil es eben an so Frauen hängen, die ganz, ganz, ganz viel Zeit da rein buttern. Und dann passiert das, glaube ich, bei Frauen noch schneller als bei Männern oft, weil ja dann doch man noch in vielen anderen Kontexten Verpflichtungen hat, häufig familiär streng eingebunden ist und so. Dass wenn die dann wegbrechen, dass das nicht mehr weiterläuft, beziehungsweise hier ist auch die Finanzierung, meine ich, irgendwann nicht mehr weitergelaufen. Also oben links eben groß der Name Birinci Bunta Woman Giorno. Das Plakat ist vor allem pink und dann sind so ja, wie Konterfeile, ne, von verschiedenen Frauen abgebildet. Zwei Frauen, die miteinander reden, eine ältere Frau, eine Frau mit Kopftuch, eine Frau, die, glaube ich, hier malt und dann aber ziemlich erdrückend eben im Vordergrund auch das abgebrannte Haus in Solingen, das an der Weiherstraße dort stand und eben genau 93 in der Nacht abgefackelt wurde, angezündet wurde.
5 Mädchen und Frauen starben. Etliche Menschen erlitten schwerste Verletzungen bei diesem Brandanschlag auf ein Zweifamilienhaus in Solingen Mitte. In der Nacht vom 28. auf den 29. Mai 1993. Hinter dem Anschlag standen rechtsextreme Motive. Bis heute bedroht rechte Gewalt die Demokratie.
Was natürlich ein wichtiger Bezugspunkt, trauriger Bezugspunkt, aber eben auch war für eine, naja, schon ziemlich rassistisch geprägte Stimmung in den 90er Jahren. Genau, ja. Es wird auch einen ganz kleinen Essay zumindest geben am Ende dieses Jahres. Und ich habe ganz lange versucht, die Frauen, die damals am aktivsten waren, zu erreichen. Eine, Fahime Fesai, die ist auch noch in Köln sehr präsent, Autorin, die hatte diese Stelle beim Frauenamt inne und hat dann das eben mitgegründet. Das Bunte Frauennetzwerk und eine der anderen Aktiven, Dimitria Clayton, die war, glaube ich, ganz lange gar nicht erreicht und habe aber zum Glück nicht aufgegeben. Das war bei vielen Frauen so, weil ich versucht habe, die Frauen, die eben vor 20 Jahren von meinen Kolleginnen schon interviewt worden sind, jetzt nochmal aufzutun. Und viele sind zum Beispiel leider wieder zurückgegangen nach Italien. Was heißt leider? Ich kenne das ja allen, aber leider für unsere Arbeit, weil ich die nochmal erreichen wollte. Und dann hat es irgendwann wirklich geklappt. Vor 2 Monaten oder so war sie hier mit Fahime Fesai und die beiden haben sich das erste Mal wiedergesehen, wirklich seit dem Ende von dem Bunten Frauennetzwerk.
All diese Geschichten und Erfahrungen sind demnächst auch auf dem DDF-Portal abrufbar.
Entfernte Verbindung.
Und weiter auf dem Rundgang zu Migrantinnen und geflüchteten Frauen in Köln. Irene Franken beschreibt vor dem Kölner Rathaus ein weiteres Beispiel dafür, wie Erinnerungs- und Archivarbeit und politischer Einfluss zusammenhängen. Mitte der 1980er Jahre wurde Irene Franken von der Stadtverordneten Gundi Hepp gebeten, als Expertin mitzuhelfen, den Anteil der Frauen an den neu geplanten Skulpturen am Rathausturm zu erhöhen.
Wie viele Frauen waren da wohl bei? Hat jemand eine Vermutung? Einfach raten. 5 Frauen von 124. Sie hat mich dann gebeten, Namen zu nennen. Das war eventuell 85, 86. Ich habe ihr dann am Telefon Namen genannt. Heute könnte ich ja den Turm quotieren. Aber damals hatte ich noch nicht so viele Biografien wie heute. Auf jeden Fall ist sie dann im Rathaus hingegangen und hat in der nächsten Sitzung vorgelesen, warum ist nicht dabei eine Handwerkerin? In Köln gab es Frauenzünfte und die sind hier überhaupt nicht erwähnt. Warum ist hier nicht dabei eine Frau, die ein ganz berühmtes Genie war, Anna Maria van Suurman, eine niederländischstämmige Frau? Warum ist nicht dabei die Jüdin Hertha Kraus, die ein hohes Tier in der Stadtverwaltung war und ins Exil gehen musste und die das tolle Altenheim hier in Köln, die Rieler Heimstätten, gegründet hat und so weiter und so weiter. Dann haben die Männer vor allem erstmal gelacht, weil sie die Namen nicht kannten. Und es wurde aber beauftragt, dass jetzt zu diesen ganzen Namen kleine Texte geschrieben werden von einer Archivarin. Ja, und dann wurde die Kommission noch einmal einberufen. Ich durfte dann auch dabei sein. Und dort habe ich dann hysterische Männer erlebt. Denn für jede Frau, die auf den Turm kam, musste ja ein Mann gestrichen werden. Und das hat große Bauchschmerzen bei einigen ausgelöst. Wir haben es aber geschafft, mit vereinten Kräften, dass jetzt 18 Frauen auf diesem Turm sind, von 124. Und darunter sind auch Frauen bei, die als politischer Flüchtling ausgewandert sind, wie Mathilde Franziska Annecke. Die können wir hier sehen. Ist so eine Frau, die hat so eine Haube auf. Ja. Und die hat die Arme so ein bisschen verschränkt. Die steht allein. Und das ist eine Frau, die hat hier auf dem Platz Barrikaden aufgebaut für demokratische Rechte. Die wollte, dass es Pressefreiheit gibt, Versammlungsrecht. Und sie hat auch sehr stark für Frauenrechte gekämpft. Sie hat 1847 eine Schrift herausgegeben hier in Köln, die hieß Das Weib, also die Frau, in Konflikt mit den sozialen Verhältnissen. Und hat darin die Frauen aufgefordert, dass sie nicht demütig sein sollen, nicht so das christliche Madonnenbild der Frau, die so immer angepasst und brav und lieb, sondern dass sie kämpfen sollen für ihre Rechte. Also ein wunderbarer Text, der müsste dringend noch bekannter werden. Sie hat auch eine Zeitung herausgegeben, als ihr Mann im Gefängnis war. Die Neue Kölnische Zeitung hat selber die Buchstaben gesetzt und gedruckt. Also sie hatte Drucker, aber die hat sie angeleitet. Und als die Zeitung von den Preußen verboten wurde, hat sie die 3-mal unter dem Namen Frauenzeitung herausgegeben. Und sie musste 1849 aus Deutschland auswandern, weil sie sonst getötet worden wäre. Weil sie sich auch beteiligt hat an einem Feldzug, also an einem Kampf für die Freiheit in Süddeutschland, in Baden. Und ist da, weil sie so super gut reiten konnte, immer ganz nah an die Front und hat Botschaften von der Front nach hinten gebracht und umgekehrt. Das heißt Ordonnanzoffizierin.
Mathilde Franziska Annecke hat dann im Exil in den USA auch für das Frauenwahlrecht gekämpft. Die englische Sprache fiel ihr jedoch schwer. Und sie wurde erst wieder Anfang des 20. Jahrhunderts durch die US-amerikanische Frauenrechtlerin Susan B. Anthony hier wieder bekannt. Die 1904 auf dem Weltkongress für Frauenstimmrecht in Berlin Traditionslinien zog und von der Westfälin und Vorkämpferin des Frauenwahlrechts Mathilde Franziska Annecke berichtete. Eine andere Westfälin hörte diesen Vortrag. Regina Ruben, ausgebildete Lehrerin, Autorin, Kämpferin, Sozialistin mit jüdischen Wurzeln. Sie nahm die Recherchen auf und publizierte 1906 eine Monographie über die damals vergessene Mathilde Franziska Annecke. Auch Regina Rubens Lebensweg blieb lange im Dunkeln, bis Irene Franken die Spuren wieder aufnahm und unter anderem herausfand, dass Regina Ruben von Nazis, von NS-Schergen mit 84 Jahren im KZ Sobibor ermordet wurde. In der neuen biografischen Studie über Regina Ruben entfaltet Irene Franken ein kaum fassbares Lebensbild einer politisch aktiven Frau, die zum Beispiel als Journalistin für die Rote Fahne schrieb, von Rosa Luxemburg empfohlen.
Ich bin Mama von 4 Kindern und ich habe gedacht, dass heute sehr interessant ist, weil man hier in der Stadt für mich, das ist alles fremd. Und heute, ich habe viel zu viel so Ideen mitgenommen und ich habe gedacht, ich kann auch weitergeben, so zu meinen Kindern und zu meinem Mann. Vielen, vielen Dank.
Und Sie kommen aus?
Aus Syrien. Oh. Ich bin hier seit 6 Jahren schon und ich finde, das ist echt eine super Veranstaltung, diese Stadtführung. Ich liebe gerne so mehr zu wissen, weil in meiner so persönlichen Situation kann ich auch so weitergeben. Das ist eine super Chance für mich. Vielen Dank.
Ja, danke. Und vielleicht machen Sie ja auch mal eine Führung.
Ja, klar.
Ne? Mit syrischen Augen.
Genau.
Okay, und für Sie? Wie ist es?
Ja, danke schön. Ich komme auch aus Syrien und das war sehr interessant heute. Und danke schön für alles.
Die Frau muss nicht so nur sitzen auf dem Sofa, viel sehen, kochen oder putzen, sowas. Nee, die Frau muss ihre Rolle so kämpfen. Das ist meine so Mentalität, aber ich habe gedacht, mit der Sprache schaffe ich nicht immer so, um zu kämpfen, aber ab heute vielleicht doch.
Ich arbeite bei der AWO Mittelrhein in einem Projekt, wo es darum geht, Menschen mit internationaler Geschichte, Fluchtgeschichte, Migrationsgeschichte, die Arabisch als Erstsprache haben, auch zu ermöglichen, sich auch die Stadt anzueignen. Weil häufig ist es so, wenn man ankommt, geflüchtet oder eben auch migriert, man ist mit 1000 Dingen beschäftigt. Und dann ist man im Bus unterwegs, man sitzt auf Ämtern, aber man hat selten die Möglichkeit, sich die Stadt auch ein Stück weit anzueignen. Also durch die Stadt mit anderen Augen zu gehen, zu sagen, okay, mit diesem Ort, den ich jetzt gerade im See verbinde ich auch eine Geschichte. Gerade für Frauen halt, die ja oft mehr mit der Care-Arbeit zu Hause, mit den Kindern dann auch doch noch stärker eingebunden sind und noch weniger Zeit haben, einfach so mal mit anderen Augen durch die Stadt zu gehen. Und ja, das ist eigentlich das Ziel dabei, das richtige Ankommen nochmal mit anderen Augen.
Alles war interessant, aber interessiert mir diese Frau besonders. Sie hat 1,91 Meter.
Es war die Frau, die so besonders groß war.
Ja. Ja, und hat viele gemacht auch. Und ja.
Auch die Gründerin der AWO, Marie Juchacz, die 1912 in Köln lernte und arbeitete, musste fliehen vor den Nazis. Erst nach Frankreich und dann holte sie unter anderem die Kölnerin Hertha Kraus in die USA. Nachzulesen in einem DDF-Essay.
Mal nachgefragt. Und wie ist das heute?
Frauen, ob migriert oder geflüchtet, bringen so viel Potenzial mit. Wissen, Bildung und Engagement. Und dies wird oft erst mit Hilfe zivilgesellschaftlicher Organisationen bekannt. Deshalb mache ich mich auf den Weg nach Köln-Porz. In der Nähe des City Centers Porz, in einem modernen mehrstöckigen Backsteinhaus mit Ladenzeile, besuche ich ein anderes Archiv mit politischer Wirkung.
Wir haben nichts unter dem Gebäude selber.
Hier empfängt mich Dr. Afsa Sattari.
Noch einmal nach oben.
In diesem Gebäude befinden sich ihr Büro für ihre zwei Unternehmen und Räumlichkeiten für Kurse und Beratungen, die Frauen aus rund 13 Nationen seit 2017 besuchen.
Bitte schön.
Ich soll sie übrigens ausdrücklich von Besheed Najafi grüßen.
Also, hier sehen Sie, Sie sind die Ordner vom Projekt von AKDFM-FM und MINT-FM-FM, unterschiedliche Bildung, Berufseinstieg, Hilfsorganisation, Personalkurse, Öffentlichkeitsarbeit und so weiter. Und hier haben wir unsere Bibliothek. Wir haben eine Bibliothek mit mehr als 350 Büchern. Die sind alle Sprachbücher, kategorisiert nach Sprachniveau. Hier dann zum Beispiel sehen Sie, Deutschkurs zum Teil wird hier dann.
Das ist ja ein gemütlicher Raum hier. Ja, man sitzt genau. Hier so zwischen Aktenordnern.
Ja, wir haben hier Go-Digital-Kurs gehabt, wir haben hier Computerkurse gehabt, also Word, Excel, PowerPoint. Da haben wir Veranstaltungen gehabt, also Vorträge gehabt hier. Wir haben einen Web-Literaturkurs gehabt, also dass eine Frau von uns, die dann Ingenieurin ist, hat den Frauen beigebracht, wie sie einen Blog erstellen Und die andere Frau von uns, die dann Schriftstellerin ist und auch dann Preise gewonnen hat für ihre Bücher, dann hat sie beigebracht, wie man einen Blog literarisch befüllt, also Schreibweise, richtige Schreibweise, wie das ist. Also die haben alle in diesem Raum stattgefunden. Also das ist sozusagen meine Firma, aber dann stelle ich gerne dann zur Verfügung. Also zwischen, wie Sie sagten, die Ordner von der Firma selber. Also wir haben deutsche Frauen bei uns als Aktivistinnen oder überhaupt Teilnehmerinnen. Persische Frauen, türkische, syrische, irakische, Guinea. Dann haben wir ukrainische, russische. Dann haben wir aus Usbekistan. Also wir haben unterschiedliche Frauen mit unterschiedlichen Abschlüssen, die dann zu uns kommen. Und hat sich irgendwie grob gesprochen, dass meistens Frauen, die zu uns kommen, haben einen Abschluss. Mhm. Oder haben das zum Teil gebraucht und wollen hier weitermachen.
Mit Unterstützung dieser Organisationen. MINT, FM, FM. Das steht für MINT, Flucht, Migration, Frauen, Mädchen. In Koop mit dem DIEB, Bund Deutscher Ingenieurinnen. Daraus hervorgegangen ist ACAD, FM, FM. Das steht für Akademikerinnen, Flucht, Migration, Frauen, Mädchen. Also für Expertinnen, die nicht unbedingt naturwissenschaftlich versiert sind. Dr. Sattari koordiniert und fungiert hier, wie sie sagt, als eine Brücke in die deutsche Gesellschaft. Es kommen viele unterschiedliche Frauen mit unterschiedlichen Abschlüssen. Dr. Afsa Sattari und ihre MitstreiterInnen widmen sich Bildung, Berufseinstieg und der Beratung zur Anerkennung von Abschlüssen. Lebensläufe und Anschreiben werden verfasst und fast alle haben die Abschlüsse bekommen, wie sie stolz erzählt. Und sie wollen hier weitermachen. Außerdem gibt es zum Beispiel das Go Digital Wörterbuch, eine Datenbank zum Erlernen berufsbezogener Fachwörter für Deutsch, Englisch, Arabisch, Türkisch, Persisch und Russisch. Aktuell von Abitur bis Wohlfahrtsverbände.
Ich möchte, dass die Frauen nicht nur arbeiten und nach Hause gehen, sondern auch zum Beispiel kulturelle Veranstaltungen haben. Wir haben auch dann Forschungsarbeit, wo Frauen auch dann beteiligt sind. Auf unserer Webseite unter Blog sieht man Role Models. Und da stellen wir herausragende Akademikerinnen mit Flucht- und Migrationshintergrund oder herausragende Künstlerinnen mit Flucht- und Migrationshintergrund als Role Model, dass die Frauen, wenn sie die kennenlernen, sehen, aha, wenn sie das könnte, warum ich nicht? Also so eine Art von Motivation zu geben. Wir haben eine Forschungsarbeit, in der wir bisher mit 17 Frauen aus 11 Ländern qualitative Interviews geführt haben. Und diese haben wir jetzt zusammengefasst. Wir würden uns sehr, sehr freuen, wenn dann ein digitales Frauenarchiv diesbezüglich mit uns kooperieren könnte. Zum Beispiel eine Frau aus Peru, die dann in linke Richtung aktiv war, aber jetzt an Grundprinzipien von Menschenrechten praktisch agiert und Entwicklungsarbeit in Peru zum Beispiel vornimmt. In diesem Interview hat sie dann ihre eigene Geschichte erzählt, dass man denkt, also wie kann eine Person so viel schaffen?
Das lässt sich auch über Dr. Afsa Sattari sagen.
Ich bin in einer Mittelschichtfamilie aufgewachsen. Sie waren dann große Landbesitzer im Iran und hatten dann sehr viel politischen Einfluss sozusagen. Meine Mutter war dann in ihrer Zeit eine Vorreiterin. Sie war eine der drei Frauen, die dann in ihrer Heimatstadt bis zur 9. Klasse gelernt hat. Damals war 6. Klasse üblich. Und sie war eine Person, die dann zum ersten Mal eine Schule in einer Stadt in der Nähe von unserer kleinen Stadt aufgebaut hatte. Unsere Familie war dann sozusagen mutterzentriert, nicht so patriarchal, so eine Mischung von Matriarchat und Patriarchat. Für mich als letztes Kind war das, meine Mutter hat sehr entscheidende Rolle gespielt. Wir zogen nach Teheran, weil dann sehr viel Bildungsmöglichkeiten in Teheran der Fall war. Und in Teheran war dann mein Bruder politisch aktiv und ich wurde auch dann politisiert diesbezüglich, allerdings in linke Richtung. Ich war dann verhaftet und ich war dann politische Gefangene bis zum Schah-Sturz. Und dadurch wurden wir dann entlassen von den politischen Gefängnissen. Und wenn ich jetzt zurückblicke, es ist über 50 Jahre, dass ich dann in Politik bin.
Dr. Afsa Sattari spricht von sich als Deutsch-Perserin, ist verheiratet und Mutter zweier Söhne. Im Dezember 1986 ist sie mit der Familie als damals sogenannte politische Asylantin nach Deutschland eingereist. Mittlerweile ist sie Dippel-Ing für Nachrichtentechnik, Elektrotechnik 1997 und Master of Science in Information Engineering 2007, beide von der TH Köln, sowie Doktorin der Philosophie von der Universität Wien 2017. Bisher hat sie auch an der FOM Hochschule in Köln und an der Humanwissenschaftlichen Fakultät der Universität zu Köln Lehraufträge gehabt, sowie Seminare und Trainings an der Universität Koblenz und Hochschule Koblenz durchgeführt. Seit 2002 arbeitet sie als Freiberuflerin in Köln.
Ich bin vom Beruf, ja, ich habe dann Elektrotechnik an der TH Köln studiert. Also im Iran war ich dann Studentin im Jura. Also ich habe Jura studiert, aber das wurde dann abgebrochen. Nach der islamischen Revolution, aber das ist wirklich keine Revolution. Deswegen habe ich Pause gemacht. Also nachdem dann Islamisten auf die Macht kamen, dann gab es eine kulturelle Revolution an den Hochschulen nach dem chinesischen Modell. Und so wurden dann Andersdenkende alle gesaubert, unter anderem ich. Aber mein persönliches Interesse war Technik. Und deswegen, als ich hier kam, ich sagte, der Strom fließt überall gleich. Deswegen fange ich eine technische Fachrichtung, die dann überall in der Welt anwendbar ist. Und so habe ich dann an der TH Köln, damals Fachhochschule Köln hieß das, und ich hatte ein einjähriges Kind und achtjähriges Kind und konnte nicht Auto fahren, deswegen war ich gebunden an Köln. Und ja, dann habe ich Elektrotechnik angefangen und abgeschlossen und dann als Angestellte gearbeitet in internationale Telekommunikationsfirmen. Und danach habe ich mich selbstständig gemacht. Und dann habe ich gedacht, dann kann ich wieder weiter studieren. Und so habe ich die Fachrichtung Information Engineering als Masterstudium begonnen und abgeschlossen. Und dann wieder ein paar Jahre gearbeitet und auch dann zivilgesellschaftliche Aktivität vorgenommen, bis ich dann wieder auf die Idee kam, dass ich dann promoviere. Und dann habe ich in Wien die Möglichkeit bekommen, an der Uni Wien, weil ich wollte dann im Bereich technische Dokumentation promovieren. Und das war dann, die Gelegenheit gab es dann in Wien, an der Uni Wien. Und dann habe ich mein Thesis über Rolle der Frauen im technischen Dokumentationsbereich geschrieben. Im Jahre 2017 habe ich dann abgeschlossen.
Der innere Motor von Dr. Afsa Sattari ließ sich vielleicht so beschreiben. Verantwortung und Engagement für die eigene Bildung und für Gesellschaftsreform und Menschenrechte. Denn Strom fließt überall. Deshalb war und ist sie Mitglied in etlichen Organisationen, bringt hier ihr Fachwissen als Ingenieurin und technische Dokumentarin ein. Sie zeigt mir die Ordner mit Fragebogen, die viele der KursteilnehmerInnen und Ratsuchenden ausgefüllt haben.
Was ich meine, ist diese Fragebogen. Das ist einmal allgemein Fragebogen, einmal bezüglich Bildung, einmal bezüglich Berufseinstieg, weil die sind Schwerpunkte von uns. Deswegen wollen wir sehen, wer mit welchem Hintergrund, Bildungshintergrund oder beruflichen Hintergrund zu uns kommt und was für Bedarf hat diese Person. Deswegen dokumentieren wir direkt am Anfang. Unsere Kurse basieren sich jedes Jahr darauf.
Dokumentieren, archivieren, umsichtig beraten, um so auch besser für Frauen handeln zu können. Das UN-Flüchtlingskommissariat UNHCR schätzt, dass gerade rund 1% der Menschheit, also rund 100 Millionen Menschen, auf der Flucht sind. Vor Kriegen, Gewalt und Notlagen. Und insbesondere Frauen und Mädchen werden Menschenrechte verweigert. Nur einige Beispiele. Seit 2011 herrscht in Syrien Bürgerkrieg. Deshalb haben nach Angaben des UNHCR rund 5,6 Millionen Menschen das Land verlassen. Stand Juni 2022. In Deutschland leben rund 818.000 SyrierInnen. Die meisten von ihnen sind als Geflüchtete gekommen. Seit Beginn des völkerrechtswidrigen russischen Angriffskrieges, seit Februar 2022, sind über 960.000 Kriegsgeflüchtete aus der Ukraine zumindest vorübergehend nach Deutschland gekommen. Stand 21.08.2022. Und aktuell bewegt die gewaltvolle Situation in Iran, angestoßen vom Tod der jungen Mahsa Amini, verursacht durch die Sittenpolizei. Auf ihrem Grabstein steht: Du bist nicht gestorben, Dein Name ist ein Code geworden. Ein Code für den Aufstand, schreibt die iranisch-deutsche Journalistin Natalie Amiri in ihren sozialen Netzwerken. Frauen leben Freiheit. Das ist der Slogan des aktuellen Aufstands in Iran. Auch dieser wird zu weiteren Fluchtbewegungen führen.
Wenn man diese Fluchtwelle in 2015 anschaut, es gab diese Schwierigkeit, dass die Personen, Frauen und Männer, ihre Fähigkeiten oder Wünsche und Bedarfe werden nicht am Anfang direkt registriert. Es ist etwas besser geworden, aber nicht so, wie das sein muss. Deshalb ist es so, wenn Sie dann zum Beispiel zu Behörden gehen oder wenn Sie dann zu Bildungsinstitutionen gehen und so weiter, dann diese Institutionen haben keine Information, können nicht gezielt helfen und agieren einfach utopisch. Was wir aber dann als zivilgesellschaftliche Institution machen, ist, wenn eine Frau zu uns kommt, wir versuchen einfach diese Wünsche und Bedarfe mindestens in kleinen Rahmen zu registrieren. Und entsprechend können wir auch dann Angebote zusammenstellen. Dann zweiter Punkt ist eigentlich, dass die Frauen oder die Männer, die dann hier kommen, was nicht betrachtet wird, ist dann, in welcher Lebensphase sie sind. Am Anfang ist es so, dass sie dann zum Beispiel andere Prioritäten haben als Bildung, weil sie dann Wohnung finden können, Aufenthalt klären können und so weiter. Wir nehmen Kontakt mit denen in allen Phasen auf, weil ich selber von dieser Vergangenheit komme.
Nur permanenter, beharrlicher Einsatz, oft ehrenamtlich, bringt Bewegung in die Verwaltung, in die Politik. Ja, und die Zuständigen lassen sich mehr und mehr beraten. Dr. Sattari und ihre Mitarbeiterinnen werden nicht aufhören, ihr Wissen und ihre Forderungen zu teilen.
Einerseits kann man sagen, dass das Ehrenamt mehr Gewicht und mehr Anerkennung zugesprochen werden soll, aber andererseits auch Verfahrensweise von Ämtern selbst dann geändert werden soll. Diese Arbeit von Ämtern, wir haben eine zentrale Koordination vorgeschlagen. Wir waren dann zweimal zum Beispiel zu Parlament von NRW, Landtag, eingeladen. Aber auch dann, wir hatten ein Gespräch an der Arbeitsagentur in Nürnberg gehabt. Aber auch dann mit Bürgermeister, Bürgermeisterinnen haben wir immer Kontakt gehabt. Wir haben dann verschiedene Themen immer zur Sprache gebracht. Unter anderem, dass eine zentrale Koordination geben soll. Ja, also dass dann diese zentrale Koordination Ressourcen besser verteilen kann, Bürokratie etwas weniger werden kann. Aber wenn zentral koordiniert wird, braucht man nicht doppelt und dreifaches zu machen, zum Beispiel. Kann man dann Bedarfe besser erkennen, Lösungswege oder Verteilung der Ressourcen. Es ist viel besser geworden, wenn man mit 2017 oder 2018 vergleicht.
Das letzte Wort hat
Dr. Afsar Sattari wünscht sich
insgesamt ein Antirassismus-Diskurs oder ein Diskurs, wo man die Fähigkeiten von Geflüchteten und Migrantinnen zum Beispiel zur Schau stellt, in Medien zur Schau stellt, in Fernsehen, in Zeitungen und so weiter zur Schau stellt, dass sie sehen, aha, die sind nicht gekommen, einfach nur auszunutzen, die Möglichkeiten von dieser Gesellschaft, sondern sie leisten, sie geben was zurück. Aber sie sind selber, diese Person, trotz Flucht, trotz Migration, trotz politischer Schwierigkeiten, hat das geschafft innerhalb Deutschland. Und so wird, glaube ich, dann so eine Koexistenz viel besser laufen.
Das war die dritte Folge von Listen to the Archive. Eine Produktion vom digitalen Deutschen Frauenarchiv. Zu Gast waren Irene Franken, Mejid Nashafi, Nuria Kafaro und Dr. Afsar Sattari. Schnitt und Mischung Christian Alpen. Sounddesign Azadeh Sandie. Gestaltet von Steff Urgast und mir, Birgit Kiupe.
Listen to the Archive, der DDF-Podcast zu feministischer Geschichte.